Herzlich willkommen zur 48. Folge des LernXP, dem Lernexplorer-Podcast. Dieses Mal spreche ich mit Patrick Krompf von der TAM-Akademie über Modern Leadership. Wir besprechen, welche Faktoren gute Führung ausmachen und was auf die Performance von Mitarbeitenden einzahlt und wie Führungskräfte darauf Einfluss nehmen können. Dabei beziehen wir uns unter anderem auf das Zirkulationsmodell von Porter und Lauer, welches ihr auch als Darstellung im Podcast-Logo der Folge sehen könnt. Ich wünsche euch viele Inspirationen beim Hören der Folge. Ja, hallo Patrick, schön, dass du heute beim Lernexplorer-Podcast dabei bist. Möchtest du dich vielleicht kurz unseren Hörern vorstellen?
Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Genau, ich bin Patrick, ich bin Leadership-Experte hier bei uns in der TAM-Akademie in Berlin. Wir sind eine Akademie für moderne Führungskräfteentwicklung und New Work. Und meine Rolle ist hier, dass ich bei uns im Unternehmen auf der einen Seite rechtlich gesehen Prokurist bin und vom Titel und von der Job Description bin ich Head of Growth. Also ich kümmere mich um das Wachstum unseres Unternehmens und um die Außenrepräsentanz. Deswegen freue ich mich auch sehr, dass ich heute bei dir im Podcast zu Gast sein darf.
Ja, danke. Und ich kenne dich oder ich habe dich das erste Mal gesehen und auch die TAM-Akademie ist erstmal auf der Zukunft Personal, ich glaube vor 2 Jahren gesehen. Da hast du auch über ein ähnliches Thema, wie wir heute sprechen werden, gesprochen. Und ich fand, du hast das ziemlich cool gemacht und hatte auch andere Präsentationen von euch. Ihr macht ja auch so Trainerausbildungen, glaube ich. Und da hatte ich eine Kollegin von dir gesehen. Und also falls man mal auf der Zukunft Personal ist und sieht, da ist was von der TAM-Akademie, das kann man sich durchaus angucken. Da kriegt man durchaus ein paar Inspirationen. Ne? Also ich habe mit euch sonst nicht zusammengearbeitet. Rest kann ich nicht beurteilen, aber zumindest da seid ihr schon mal gut.
Ja, danke für die Empfehlung und danke für das Feedback auch an der Stelle. Das ist aber auch ganz schön, weil unser Core-Purpose in der TAM-Akademie lautet auch, wir begeistern und wir befähigen Menschen. Das muss in all unserem Tun und Handeln sichtbar, erkennbar sein, nach innen und nach außen. Deswegen schön, dass sich das auch auf dich übertragen hat und dass du dich noch an die Sessions von uns und mit uns erinnern kannst. Das ist eins unserer Ziele auf jeden Fall hier im Unternehmen. Genau.
Zum Thema Begeistern, manche dieser Vorträge auf solchen Veranstaltungen sind ja doch etwas trockener und ich erinnere mich halt, dass du auf einem Kreuzfahrtschiff hast du als Animateur, glaube ich, gearbeitet.
Und Entertainer,
hast
uns zum nicht Animateur.
Entertainer, ja, okay. Und du hast es geschafft, doch schon in den ersten Minuten mit so einer Jubelübungen, die Leute zu begeistern. Das war schon ziemlich cool,
ja. Also. Ja, genau. Das wirkt auch immer so ein bisschen flapsig, aber ist natürlich auch Wissen, also die Vortragsdramaturgie, die ich auch mitempfehlen kann, da hat Daniel Kahnemann, ist ja auch einer der führenden Köpfe unserer Zeit, die Hochstand-Ende-Theorie zu verfasst. Ich glaube, du musst mit einem Knall in den Vortrag einstarten, auf einen Klimax hinarbeiten und dann mit einem Knalleffekt aus einem Vortrag rausgehen und an der Dramaturgie versuche ich mich auch immer selber lang zu hangeln. Funktioniert anscheinend ja ganz gut und mir selber macht es auch Spaß, das ist ja auch ganz wichtig dabei.
Ja, bevor wir ins Thema einsteigen, wir wollen ja heute über Modern Leadership sprechen, hast du uns ein Zitat mitgebracht?
Ja, tatsächlich, das ist mir auch gar nicht so schwer gefallen, weil mich das Zitat gerade in den letzten Wochen immer mehr umtreibt und zwar lautet das, when one teaches, two learn. Das finde ich ein sehr schönes Zitat, weil ich glaube, das beflügelt mich auch hier in dem Tun und Handeln in unserer Akademie, selber aus der Rolle als Führungskraft, aber auch aus der Rolle des Trainers. Die finde ich einfach ultra schön und impliziert für mich eine sehr offene und ständig lernende Haltung. Und das passt ja wiederum auch sehr gut zu deinem Podcast. Ich kann mir auch vorstellen, du bist ja auch hier der Host und Gastgeber dieses Formats. Der wahrscheinlich am meisten lernt, bist du dabei, wenn du mit spannenden Menschen über spannende Themen sprichst und gleichzeitig auch dein Wissen mit der Community da draußen teilst.
Genau, und ich finde es halt auch ganz schön, weil also beim Podcast, ich denk mir halt vor was dazu, habe das Gespräch, höre mir das beim Schneiden nochmal an und schreibe dann noch eine kurze Zusammenfassung für den Blogpost dazu. Und deswegen habe ich immer vierfach den Austausch zu dem Thema. Das ist immer ganz schön, aber auch aus selber eigener Lehrtätigkeit, ne? Die Teilnehmerfragen, die kommen, die Vorbereitung, das ist immer sehr, sehr intensiv und ich hatte zumindest immer den Eindruck, dass ich viel dabei gelernt habe. Bei den Teilnehmern weiß ich nicht, aber zumindest ich habe viel mitgenommen.
Ich hoffe mal, dass die auch was gelernt haben.
Ja,
das impliziert das Zitat ja idealerweise auch, dass alle Parteien dabei lernen.
Genau, beide Seiten, aber beide anders, genau. Ja. Okay, aber heute soll es ja auch um Modern Leadership gehen. Wie würdest du das definieren? Also was versteckt sich in deiner Sichtweise dazu dahinter? Mhm.
Ja, mir hilft ja immer eine Eingrenzung auf einem Kontinuum, wenn wir mal ganz zurück in die Vergangenheit reisen zur transaktionalen, traditionellen Führung, wo, sage ich mal, Zeit gegen Geld getauscht wurde, Arbeitsleistung gegen Arbeitsentlohnung. Mhm. So, das ist ja eine sehr transaktionale Oldschool-Haltung zu Führung. Ja. Und das Kontinuum, würde ich sagen, geht mittlerweile ja bis in die Postmoderne, wo teilweise auch postuliert wird, dass Führung gar nicht mehr gebraucht wird oder nicht mehr notwendig ist oder dass Menschen sich lieber selber führen, ohne Führungskräfte. Wir in der TAM-Akademie haben aber die Überzeugung, dass moderne Führung auf diesem Kontinuum in der Mitte mit Tendenz zur postmodernen Führung angeordnet ist. Und das beschreibt eigentlich die, so in a nutshell, die Führung mit Mitarbeitenden gemeinsam. Und das impliziert ja auch eine Haltung einer Führungskraft, die sich mit dem Team verbunden fühlen sollte, sich auch dementsprechend zeigen und positionieren sollte und gleichzeitig auch ein Team braucht, die diese Führung akzeptieren.
Also Führung mit den Mitarbeitenden zusammen heißt, es ist eine partizipative Führung im Prinzip, ne? Also dass sie mit einbezogen werden.
Genau, hat auf jeden Fall Tendenzen. Es gibt ja dann verschiedene Unterdimensionen. Ich glaube, noch zwei ganz wichtige KPIs oder Ziele, auf die moderne Führung einzahlen sollte, sind ja immer Performance und Arbeitszufriedenheit gleichermaßen. So, gleichermaßen so gut es natürlich geht, mit immer dem Disclaimer der Realität dazwischen, weil es gibt natürlich Phasen, in denen muss mehr auf Performance geschaut werden, wenn das mehr im Fokus steht. Ja. Gleichzeitig hat moderne Führung aber immer die Aufgabe, auch den Menschen in den Fokus zu rücken und niemals zu depriorisieren im Vergleich zu den Zahlen, die jemand erreichen sollte oder den KPIs.
Und das sind dann beide Perspektiven, ne, die des Unternehmens. Da ist natürlich die Performance erstmal relevanter, vermutlich, als auch die des Mitarbeiters mit der Zufriedenheit im Vordergrund. Also beide stehen dann wahrscheinlich mehr oder weniger gleichberechtigt nebeneinander.
Ja. Ja. Und ich glaube, was dabei auch immer noch hilft, oder ein Führungsprinzip, was ich auch gerne postuliere und woran ich mich auch selber immer gerne erinnere, ist das sogenannte Subsidiaritätsprinzip. Das bedeutet eigentlich, dass Probleme und Herausforderungen auf der niedrigstmöglichen Ebene getroffen und eskaliert werden müssen. Das bedeutet, ich muss mir als Führungskraft immer die Frage stellen oder darf mir die Frage stellen, wenn eine Challenge auf mich zukommt, muss ich dieses Problem jetzt selber lösen oder kann ich das abgeben und was ist die niedrigstmögliche Ebene, auf der das Problem gelöst werden kann? Und wenn ich mir permanent diese Frage stelle, dann führt das automatisch dazu, dass ich Talente sehe, dass ich Talente enable, dass ich auch Bühnen schaffe für Menschen, die sich mit ihrer Arbeit einbringen können und dass ich gar nicht mehr in diesem, in Anführungszeichen, Hamsterrad gefangen bin oder mich selber zum Bottleneck mache, indem ich glaube, alle Probleme selber lösen zu müssen. Und das finde ich zum Beispiel auch einen sehr befreienden Gedanken und hat für mich auch einen enormen Vorteil im Vergleich zu der Oldschool-transaktionalen Führung, in denen ich als Führungskraft alles vermeintlich selber entscheiden wollte.
Guter Punkt. Und vielleicht sogar noch einen Schritt weiter zu gehen. Ne? Was muss ich machen, damit es mein Mitarbeiter selber entscheiden kann oder selber das Problem lösen kann? Ne? Also dann wäre potenziell noch das Thema Coaching dahinter. Ne? Wie kann ich sie dazu bewegen, dass sie es selber können, damit es zumindest beim nächsten oder übernächsten Mal selber funktioniert? Ne?
Auf jeden Fall, genau. Und das impliziert ganz, ganz vieles. Und wie du gerade auch schon richtig sagst, das zwingt mich ja auch fast in die Rolle, meine Leute weiterzuentwickeln, weil ich bin ja auch irgendwann gewöhnt daran, Sachen abzugeben, was ja auch ein schönes Gefühl ist. Und je mehr Sachen ich abgeben kann, desto mehr größere, andere, strategischere Entscheidungen kann ich wiederum treffen. Und das impliziert ja eigentlich, dass ich auch ein aufrichtiges Interesse daran habe, die Menschen um mich herum weiterzubilden. Das war übrigens mein Lieblingszitat, Platz 2. Wenn ich das erste nicht gebracht hätte, hätte ich von Erich Fromm gebracht. Liebe ist das aufrichtige Interesse am Wachstum des anderen. Das klingt jetzt so ein bisschen pathetisch oder ist natürlich eher auf den privaten Kontext zu beziehen. Ich finde aber, wenn man es schafft, dieses Zitat mal auf Führung und das Arbeitsleben zu übertragen, dann steckt da ja auch ganz, ganz viel von partizipativer Führung und einem sehr enablenden Führungsstil drin.
Dass man den Mitarbeiter eigentlich im Zentrum sehen sollte, ne, und schauen, wie kann ich da Zufriedenheit erreichen oder einen Rahmen schaffen, dass der Mitarbeiter zufrieden ist, damit er sich vernünftig entfalten kann. Ja.
Ja.
Vielleicht, ja, ich verstehe, Performance ist natürlich auch ein Ziel, aber wieso sollte sich ein Unternehmen denn mit Modern Leadership generell erstmal beschäftigen?
ich glaube, da wirken ja verschiedene Megatrends. Mhm. Jetzt müsste man in so einem TikTok-Reel, würde man jetzt wahrscheinlich die Megatrend-Map hier einblenden und auf die verschiedenen Trends da reinzoomen, die uns gerade entgegenströmen. Mhm. Ich glaube, jede Führungskraft, die mit dem Thema Recruiting beschäftigt ist, die spürt auch, wie hoch der Druck auch vom Arbeitnehmermarkt wird, dass Menschen sich auch einen Anspruch an ihre Arbeit haben, der anders ist, als der früher war. Und das auch völlig zu Recht. Und ich glaube, in diesem Wettkampf um Talente und um die nächste Generation an Menschen, die wir für Unternehmen gewinnen wollen und müssen, so geht's gar nicht anders, dass wir ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem Menschen wachsen, gedeihen, sich einbringen können, ihre eigenen Ideen verwirklichen können und nicht einfach nur nach Befehl und Gehorsam das ausführen, was irgendjemand ihnen vorschreibt.
So, um überhaupt Talente zu bekommen oder zu halten, brauche ich einen guten Führungsansatz. Ne? Es gibt ja auch diesen Spruch, you don't quit your job, you quit your manager. Ja, also wenn ich halt in einem sehr ungünstigen Umfeld bin, würde ich ja versuchen, mir was anderes zu suchen. Und wenn der Arbeitsmarkt gerade wie die Situation ist mit Arbeitskräftemangel gut aussieht, bin ich ja schneller weg wenn die Situation nicht gut genug ist.
Ja. Und man muss ja nur mal durch Berlin laufen. Also wenn ich von hier meinen 4,5 Kilometer langen Arbeitsweg nach Hause fahre, ich glaube, dann laufe ich an 21 Jobportal-Anzeigen vorbei, die mir alle suggerieren, ey Patrick, du kannst woanders noch mehr Geld verdienen. Ey Patrick, du bist doch eigentlich unglücklich mit deinem Job, oder? Ey Patrick, komm mal zu uns auf die Plattform und lass dich mal von wem anders heiern. So, weil wir verdienen natürlich daran. Man muss ja auch mal so global oder volkswirtschaftlich sehen, das ist ja auch eine Riesenindustrie, die Personalvermittlung. Und die lockt ja auch überall und zieht ja auch überall. Und je stärker der Fachkräftemangel wird, desto stärker wird auch die Position von den Headhuntern und den Jobportalen. Und dementsprechend ist die Versuchung und die Verlockung natürlich an allen Ecken und Enden. Und wenn ich dann als Führungskraft nicht die Nähe, das Vertrauen und die Beziehung zu meinem Team habe, dann ist ja der Wechsel, der ist ja leichter getan als je zuvor.
Ja, du sagst schon, Nähe, Vertrauen brauche ich zum Team. Aber wie funktioniert denn gute Führung? Also wie auf was müsste ich dann achten als Führungskraft?
Ja, das ist jetzt eine große Frage. Ich würde erstmal gucken, so woran scheitert es denn, dass es gerade nicht gut ist, so bevor ich jetzt so generische Ratschläge gebe. Ich kann das zwar und mache das auch zwischendurch gerne, aber ich glaube, das muss erstmal jede Person selber entscheiden und mal überlegen, was wären denn die größten Stellhebel, die ich gerade als Führungskraft betätigen kann, damit es mir besser geht, meinem Team besser geht und dass wir noch bessere Leistungen und Ergebnisse erzielen und dadurch auch wieder glücklicher werden. Deswegen würde ich jetzt da erstmal schauen, woran es denn gelegen hat, sage ich mal. Und wenn ich dann Probleme oder Entwicklungsfelder identifiziert habe, dann würde ich mich mal damit auseinandersetzen, wie ich die beheben kann. Und interessanterweise hängt aber auch vieles miteinander zusammen. Wir hatten jetzt schon mehrfach so die Punkte so Performance und Zufriedenheit angesprochen, weil das sind so die beiden größten oder übergeordnetsten KPIs oder Messfaktoren für moderne Führung sind. Und ein Modell von Porter und Lawler aus den 1950er Jahren, das besagt auch, dass Zufriedenheit und Performance auch miteinander zusammenhängen. Dafür empfehle ich mal das Zirkulationsmodell. Das beschreibt nämlich, wie erstmal Performance entsteht, wie daraus dann Zufriedenheit wird und warum aus Zufriedenheit wieder mehr Performance entsteht. Und wenn ich dieses Modell einmal verstanden und durchdrungen habe und für mich als Führungskraft 1, 2, 3 Stellhebel identifiziert habe, dann bin ich eigentlich schon sehr, sehr gut beraten.
Das Modell werde ich wahrscheinlich in das Podcast-Logo reintun, sodass ihr das hoffentlich dann im Podcatcher, in eurem Podcast-Player dann zumindest auch euch mal anschauen könnt. Auf jeden Fall wird es in den Shownotes mal verlinkt oder eingebettet, sodass ihr es besser nachvollziehen könnt.
Ja, cool.
Möchtest du das, ne, also ich habe verstanden, ne, Performance und Zufriedenheit, die hängen miteinander und stehen gegenseitig auch in Bezug zueinander. Aber möchtest du das vielleicht noch ein bisschen tiefer erklären?
Genau, also ich habe ja gerade schon gesagt, so dieses Modell beantwortet auf der einen Seite die Frage, so wie entsteht Leistung durch welche Faktoren und wie hängen Zufriedenheit und Leistung wiederum zusammen. Und das Modell besagt eigentlich, dass Leistung aus 3 Einflussfaktoren besteht. Zum einen ist das die Anstrengung, das Engagement. Zweitens sind das die Fähigkeiten und Skills meiner Mitarbeitenden. Und der dritte Faktor ist die Rollenwahrnehmung. Und für mich hilft immer dieses Beispiel, wenn ich jetzt versuche, ein 100-Meter-Sprinter zu sein. Die Zuhörenden können mich jetzt nicht sehen, aber ich bin eher, ich sag mal, kompakter Typ, Mensch. So, ich bin 1,79 groß und wiege irgendwie 82 Kilo. So, ich habe, egal wie doll ich mich anstrengen würde, gar nicht die richtigen körperlichen Konstitutionen und die körperlichen Kompetenzen, ein guter 100-Meter-Sprinter zu sein. Das heißt, ich könnte mich noch so dolle anstrengen, ich würde niemals unter, weiß ich nicht, wahrscheinlich niemals unter 14 Sekunden laufen oder so. Und zusätzlich fehlt mir auch noch eine ganz wichtige Sache, und zwar die Rollenwahrnehmung. Weil das Einzige, was ich von einem Sprinter sehe, ist, dass die alle durchtrainierte Muskelpakete sind. Und dass die 10 Sekunden sprinten. Mehr sehe ich von denen nicht. Das ist ein ganz kleiner Schlüssellocheffekt. Ja. Ich sehe aber nicht, wie ein 100-Meter-Sprinter trainiert, schläft, sich ernährt, vorbereitet, was alles so an psychologischen Faktoren dazugehört, zu dieser Rolle 100-Meter-Sprinter. Gibt es übrigens eine sehr gute Netflix-Serie, da könnte ich das mir zu angucken. Ich glaube, die heißt sogar Sprint. Die finde ich eigentlich ganz interessant, weil da kriegt man ein bisschen mehr Einblicke, da kriege ich schon klareres Rollenverständnis. Ich will aber sagen, so, ich könnte mich noch so sehr anstrengen, ich würde keine guten Ergebnisse erzielen. Und jetzt kommt eine ganz interessante Analogie zu der Wirtschaft und der Realität da draußen. Als Führungskraft versuche ich ja auch sehr oft, oder beobachten wir auch sehr oft hier bei uns, wenn wir mit Kunden und Kundinnen sprechen, dass Führungskräfte primär versuchen, auf das Engagement ihrer Mitarbeitenden einzubezahlen. Oftmals hört man ja so Sätze wie, ja, mein Team ist hochperformant, die sind schon morgens um 7 hier und die machen auch Überstunden. Und der Durchschnitt meines Teams, der hat 172 Überstunden alleine in Q1 gemacht. Ja, das ist ich weiß nicht, ob das schön ist, ich würde es nicht mal als schön bezeichnen. Ich würde eher versuchen, mal die anderen zwei Faktoren auch in den Fokus zu stellen, neben dem Engagement, nämlich Kompetenzen und Rollenwahrnehmung.
Und was kann ich im Rahmen Rollenwahrnehmung machen? Also Motivation, habe ich verstanden, ist schwieriger oder ist vielleicht sogar häufiger schon vorhanden. Aber wie kann ich an der Rollenwahrnehmung arbeiten?
Ja, ich glaube, da kann man auch einmal zwei Disziplinen nochmal voneinander unterscheiden. Einmal Management und einmal Führung. Management beschreibt ja mehr so den bürokratischen Prozess, so die richtigen Dinge zu tun. Ja. Und Führung ist ja eher so die Soft-Skill-Komponente und beschreibt eher den Faktor, die Dinge richtig zu tun. Mhm. Und auf der Management-Seite kann man ja Tools und Instrumente nutzen, wie gute Rollenbeschreibungen oder auch die moderne Variante davon sind ja Scorecards. Da können wir gerne gleich auch nochmal eingehen. Und das braucht es erstmal, um überhaupt ein Jobpaket zu bündeln. Und auf der Führungskomponente kann ich nur empfehlen, so viel Feedback und Rollengespräche wie möglich zu führen mit Menschen, damit sie ihre Rolle auf der einen Seite gut verstehen, aber auch jeder Mensch die Chance hat, auch seine Rolle weiterzuentwickeln. Und wir führen bei uns in der TAM-Akademie zum Beispiel einmal pro Tertial so Scorecard-Gespräche, weil unser Organisationsrhythmus auf Tertiallogik basiert. Quartale waren uns irgendwie zu kurz. Irgendwie waren wir die ganze Zeit nur am Kickoff und am Retro machen und kamen gar nicht zum Arbeiten so gefühlt. Deswegen haben wir es in drei Tertiale unterteilten Kalenderjahr. Und ein großer Bestandteil ist die Weiterentwicklung der eigenen Scorecard für jeden Mitarbeitenden bei uns im Unternehmen. Und da stehen auch so Leitfragen drin. Die Scorecard kann man sich sehr individuell bauen, wie es zur Unternehmenskultur passt. Bei uns lautet zum Beispiel eine Leitfrage, wie ein A-Player diese Rolle ausfüllen würde. Und diese Frage muss und darf jeder Mitarbeitende selbst beantworten. Und dadurch versetzt sich aber jeder und jede auch automatisch in die Lage, ah krass, mal angenommen, ich würde jetzt hier Usain Bolt als Sprinter anstellen, was würde der denn machen, um diese Rolle auszuüben? Und dadurch komme ich automatisch in ein anderes Mindset rein und überlege nicht nur, wie ich Dienst nach Vorschrift machen kann, sondern wie ich diese Rolle übererfüllen und auch weiterentwickeln kann. Bei Usain Bolt hat so neben seiner aktiven Sprintzeit hat er auch sehr, sehr viel für sein Land getan an Außenrepräsentanz. Der hat sehr viel für Kultur getan und damit ja auch noch seine Rolle als Sprinter weiterentwickelt. Sowas gab es ja vorher in der Form noch gar nicht.
Ja, find ich eine spannende Frage. Also es geht gar nicht so sehr ein im HR-System abgelegtes Rollenprofil einmal beschrieben vor 5 Jahren, hat aber mit der Realität nichts mehr zu tun zu haben, sondern eher auch dem Mitarbeiter selber das als Reflexionswerkzeug zu geben. Ne? Wie wäre denn, wenn du der beste Mitarbeiter aller Zeiten bist, ne? Sozusagen, wie würdest du dann aussehen, ohne jemanden danach schlecht zu bewerten, aber sozusagen seine eigene Vision oder sein eigenes Vorbild zu beschreiben. Ne?
Ja, genau. Ja. Ja. Und auch ein Zielkorridor und eigene Entwicklungsfelder können in so einer Scorecard festgelegt sein, weil ich habe ja zum Beispiel auch selber 7 Jahre lang in einem großen deutschen Automobilkonzern gearbeitet. Ich glaube, ich hatte da 172 für mich alleine gültige Verfahrensanweisungen, wie ich meinen Job zu tun habe, was ich tun darf und was ich nicht tun darf. Ich wurde aber nicht ein einziges Mal in meiner 7-jährigen Zeit gefragt, so wie, was ich noch gerne lernen möchte oder weiterentwickeln möchte oder wie ich mir vorstellen kann, wie diese Rolle noch einen größeren Impact haben könnte oder wie man AI und Automatisierung so nutzen könnte, damit ich das in meinem Rahmen besser machen kann. Ich will auch gar nicht niemanden bashen, weil so große Konzerne müssen ja auch zu einem anderen Grad bürokratisiert und verwaltet sein. Das ist auch völlig in Ordnung. Ich muss mich nur als Mensch auch fragen, ob das dann das richtige System für mich ist. Und ich habe für mich gemerkt, ich möchte lieber ein System mitgestalten und ein veränderndes und ein organisches System schaffen, was sich auch weiterentwickeln kann und was sich heute nicht mehr so anfühlt wie letztes Jahr und vor 2 Jahren.
Und Arbeitsanweisungen haben ja in bestimmten Bereichen auch durchaus ihren Sinn und Zweck und sind notwendig, aber trotzdem kann man ja die Frage stellen, ne? Wie müsste deine Rolle eigentlich aussehen oder wie möchtest du dich in dieser Rolle weiterentwickeln oder die Rolle weiterentwickeln?
Ja, zu 100%. Und du hast ja auch gerade eingangs gesagt, du hast mich vor 2 Jahren auf einer Personalmesse gesehen, als ich dann einen Vortrag gehalten habe. Genauso haben mich vor 2 Jahren auch meine eigenen Mitarbeitenden gesehen und so die kamen danach in den Scorecard-Gesprächen zu mir und meinten so, ey Patrick, mir hat es mega Spaß gemacht, dir zuzuschauen. Ich traue mir das auch zu, noch nicht heute, aber in 2 Jahren. Und die stellen sich dann in dem Scorecard-Gespräch mit mir gemeinsam die Frage, was kann ich für die tun, damit die sich dahin entwickeln können, in 2 Jahren auf so einer Bühne zu stehen. Und ich stelle denen die Frage, was die selber tun können und schon in sich tragen, um das Potenzial zu entfalten, in 2 Jahren dahin zu kommen. Und das ist für mich ein sehr beflügelnder Gedanke als Führungskraft. Und das ist auch der Teil an Führung, der mir Spaß macht, so in die Zukunft zu denken, Menschen besser zu machen und die Organisation besser zu machen. Weil wenn es Menschen schaffen, sich in diese Rolle erfolgreich reinzuentwickeln, ich glaube, man kann sich ja nichts Schöneres in seinem Jobleben vorstellen, als genau sich so eine Vision zu schaffen und die zu erreichen. Und wenn ich ein Teil davon sein darf, dann freue ich mich wirklich extrem.
Ja, ich finde es ganz spannend. Du hattest ja unterteilt die Rollenwahrnehmung in Management und Führung. Und ich habe die Sachen mit der Scorecard unter Management geschrieben, weil ich es so verstanden habe, würde aber solche Fragestellungen, ne, wie würde denn ein A-Player diese Rolle ausfüllen, fühlt sich jetzt nicht gut an, dass das unter Management steht. Das würde ich eher unter Führung sehen.
Genau, ich glaube, es braucht halt beides. Und das ist auch eine Anforderung an Führungskräfte, dass ja auch ein gutes Management vorhanden sein muss, damit ich gut führen kann. Und ich glaube, es gibt ja einen alten Kalenderspruch, jetzt muss ich mir überlegen, starke Führungsstrukturen verzeihen schwache Führungsprozesse. Und andersrum natürlich genauso, weil wenn mir alles vorgegeben wird und ich eine Gesprächsvorlage habe, wie ein Mitarbeitergespräch abläuft und welche Fragen ich stellen soll und hier ist eine Skala von 1 bis 3, hier ist eine Skala von 1 bis 5 und wenn der Mitarbeiter sich vorbildlich verhalten hat, da gibt es 1% Gehaltserhöhung. So, wenn das meine Führungsstrukturen sind, dann muss ich keine gute Führungskraft sein. Das kann ich auch einfach ausfüllen. Wenn ich aber in einem Startup ohne irgendwelche Führungshandbücher und ohne ein Leitbild so solche Gespräche führen muss, dann muss ich noch besser in meiner Kommunikation sein.
Genau. Und selbst da, wenn ich eine klar vorgegebene Führungsstruktur habe, ne, dass ich irgendwelche Feedbackbögen ausfüllen soll mit einer 5er-Skala, auch da gibt es ja dann nochmal den Unterschied, ob ich das sinnvoll und gut mache und fördernd für den Mitarbeiter, ne, dann sind wir wieder bei Führung, oder ob ich es einfach managementmäßig abhake und aushändige. Ne, da passiert vermutlich eher eine Demotivation, selbst bei, wenn man schlecht macht. Ich hatte mal eine Situation gehört, Hörensagen, ne, hat eine Person einen Bonus bekommen, einen extra Bonus bekommen, gesagt, hier, damit du siehst, dass ich doch was für dich tue. Ne? Danach war die Person demotivierter als vorher.
Der beste Kommentar, mit dem ich jemals einen Bonus...
Also es war zum Glück nicht bei uns, aber trotzdem, das ist halt sowas, was zeigt, selbst mit Standardmechanismen kann man viel kaputt machen, selbst wenn sie gut gemeint sind.
Ja, das stimmt. Da habe ich mal auch selber ein Coaching zugemacht. Also ich bilde mich auch selber so im Bereich Führung auf unterschiedlichen Dimensionen weiter, so in einer Supervisionsgruppe mit dem Austausch mit anderen Führungskräften, aber auch in Coachings und Mentorings, weil ich das extrem spannend finde, mich auch selber in meiner Rolle weiterzuentwickeln. Ja. Und ein Coach hat mir mal gesagt, das wichtigste Wort im Kontext Führung ist Absicht. So, welche Absicht hast du denn als Führungskraft? Und die Absicht dieser Führungskraft war ja anscheinend, so jemanden, keine Ahnung, einen auszuwischen oder jemanden einen mitzugeben oder es irgendjemandem dann doch gerecht zu machen. Und wenn ich mit so einer Absicht in ein Gespräch gehe, dann muss ich ja davon ausgehen, dass mein Gegenüber das spürt. So, und die Frage ist ja auch, und das stelle ich mir mittlerweile wirklich witzigerweise in jedem Gespräch, mit welcher Absicht gehe ich denn hier ins Gespräch? Möchte ich jemanden aufbauen? Möchte ich jemanden vielleicht wirklich mal auch eine Ansage machen oder so Wenn-Dann-Bedingungen aufstellen, weil es einfach nötig ist? Oder gehe ich mit der Absicht da rein, jemanden rund zu machen? Und wenn ich mit der Absicht in Gespräch gehe, da kann ich ja noch so viele Boni verteilen, das wird nicht ankommen, weil Menschen spüren, was meine Absicht ist.
Ja, das Geld hätte man sich sparen können, hätte auch ohne funktionieren können. Genau. Genau, ja. Du hast über die Scorecard gesprochen und hast gesagt, du könntest auch noch was tiefer reingehen. Sind dann noch weitere Elemente drin, so die man als Lessons Learned vielleicht sich anschauen sollte?
Ja, also generell eine Scorecard ist ja zum Teil vorgegeben. Ne? Also was wir da zum Beispiel drin haben, ist auch noch der Purpose und der Zweck der Rolle. Das ist ein Kapitel und den füllt auch die Führungskraft gemeinsam mit der Mitarbeitenden aus. Warum ist das wichtig? Das beantwortet eigentlich auch automatisch die Frage, warum bin ich hier? Also was ist der Zweck dieser Rolle? Und egal, ob ich jetzt eine Sales Managerin bin oder der Office Manager oder der Geschäftsführer dieses Unternehmens, so, das hilft extrem, sich immer wieder klar zu werden, warum gibt es diese Rolle eigentlich in dem Unternehmen? Ja. Und das sorgt auch dafür, dass es vermeintlich viel, viel weniger unwichtige Rollen gibt, die es eigentlich gar nicht braucht, wenn dieser Purpose dieser Rolle nicht klar ist. Das finde ich noch eine sehr schöne Leitfrage. Und einen Bezug zur Unternehmenskultur, der bei uns in der Scorecard auch noch drin ist, das ist die Frage, wie lebt diese Rolle die Core Values des Unternehmens. Mhm. Die Core Values sind bei uns 7 definierte Leitwerte, die unser Unternehmen vereint und zusammenhält und auch definiert. Und jede Rolle lebt diese Core Values ja anders. Ne? Also jemand, der im Sales bei uns den Core Value wir sind Sympushi lebt. Sympushi ist ein Neologismus aus sympathisch und pushy. Das ist nochmal was ganz anderes als jemand, der vielleicht im teilnehmenden Management oder im Customer Success dann den Core Value wir sind Sympushi lebt.
Ja, guter Punkt. Ja, ich mag die Idee mit dem Purpose und Zweck voranzustellen, weil sie eine gute Orientierung auch geben und wieder die Basis dafür sind, welche Probleme oder Entscheidungen soll ich denn eigentlich selber lösen. Ne? Und bietet automatisch, wenn es gut gemacht ist, glaube ich, viele Antworten. Ne? Das kenne ich häufig eher auf Teamebene als auf individueller Ebene, aber ich kann mir vorstellen, dass das auf individueller Ebene auch nochmal sehr mächtig ist, so die
Mission,
das Ziel, was ich wirklich verfolgen sollte.
Ja, und vielleicht eine persönliche Erfahrung geteilt. Ich habe manchmal den Glaubenssatz auch selber, dass ich manche Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, nicht richtig nach außen tragen kann, dass es mir selber schwerfällt, so den Purpose einer Rolle zu definieren oder Leuten zu sagen, ey, mach doch mal so, weil ein A-Player würde so machen. Und in einem Scorecard-Gespräch Anfang diesen Jahres hat eine Mitarbeiterin ihre Scorecard weiterentwickelt, das war ihr drittes oder viertes Scorecard-Gespräch, und als die mir ihre Rolle vorgestellt hat und mir gesagt hat, was der Purpose ihrer Rolle ist und wie ein A-Player das ausfüllen würde und wie sie das gerne machen möchte, ich hatte Gänsehaut und vielleicht auch eine kleine Träne im Auge, weil ich das so berührend und motivierend und bewegend fand, wie sie das formuliert hat und weil ich da so einen unendlichen Drive drin gemerkt habe. Das war eins der krassesten Führungsgespräche, die ich je geführt habe. Und ich habe da nichts geführt. Ich habe nur den Rahmen gegeben. Aber das Gespräch und den Inhalt, den hat ja diese Person selber vorgegeben. Und da bin ich nachhaltig beeindruckt von, wie dieser Mensch diese Rolle ausgefüllt und dann auch wirklich geowned hat.
Gibt es auch Negativbeispiele? Also irgendwo Situationen oder Beispiele, wo es nicht funktioniert oder an seine Grenzen kommt?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, da gibt es ja auch so einen Freiheitsreife-Quadranten. Ne? Also so, ich kann Freiheit nur erhöhen, wenn ich eine gewisse Reife beim Menschen sehe. Und ich glaube, ein Fehler, den ich auch gerade in der Startup-Welt beobachte, der ist jetzt auch ganz natürlich, sage ich mal, dass Menschen tendenziell auch zu viel Freiheit gegeben wird, ohne dass die Reife mitbringen. Und das muss ich mir als Führungskraft auch immer die Frage stellen, wie reif und selbstverantwortlich ist mein Gegenüber gerade? Ich kann ja nicht jedem einfach den gleichen Freiraum geben, so wie dieser Person, da kann ich schon machen, aber das würde halt zu verschiedenen Konsequenzen führen. Und es gibt jetzt nicht das eine Negativbeispiel, aber ich sag mal, ich kriege als Führungskraft schon ein Gespür dafür, wer sich wie intensiv mit seiner Rolle auseinandersetzt und wie ich dann eine Person auch auf diesem Reife-Kontinuum eintragen kann. Und das ist natürlich ein sehr positiver Ausreißer, dieses Gespräch gewesen. Ja, und manche Leute tun sich halt auch eher schwerer damit, sowas auszufüllen. Aber auch ohne Wertung, ne? Ist ja auch meine Aufgabe als Führungskraft, Menschen situativ und individuell zu führen und genau das da dann die, so da, da zu sein und weiterzuentwickeln und Kompetenz und Rollenverständnis aufzubauen.
Ja, so ein Freiheit-Reife-Grad-Modell, das war im Prinzip das, wo ich nachgesucht hatte, ne, weil das hört sich alles sehr gut an, aber es gibt halt Situationen, wo es vermutlich nicht funktioniert und da ist dann wahrscheinlich genau die Reife und die Erfahrung mit der Rolle, mit der Aufgabe, mit vielleicht auch das Engagement, die Motivation für das Thema, einfach Elemente, ja, die mit da reinzahlen, ob sowas positiv verstärkend funktioniert oder vielleicht auch eher negativ aufgefasst werden könnte. Ja, jetzt sagt mir mein Chef nicht mal mehr, was ich mischen soll, im Worst Case.
Ja. Ja, und ich erfahre das auch aus der anderen Perspektive, weil ich werde selber auch von unserem CEO geführt. Also wir haben auch ein sehr enges Verhältnis miteinander. Nichtsdestotrotz führt er mich ja auch. Und er führt mich zum Beispiel über eine Vision. Da sind teilweise nicht mal konkrete Ziele drunter gesetzt, sondern da ist nur die Vision, wir wollen die beste Leadership-Akademie Deutschlands werden. Und ich muss mir selber überlegen, wie wir da hinkommen. Und das, ich merke das auch selber, wie ich mal da an meine Grenzen komme und teilweise auch über meine Grenzen hinausgehen muss. Und das ist auch eine ständige Gratwanderung. Und er muss mich manchmal auch in meiner Freiheit einschränken, wenn ich sage, ey, Lorenz, ich brauche da deine Hilfe. So, du musst folgende Meilensteine mal mit mir gemeinsam definieren, weil ich kriege die nicht alleine hin. Ich sehe gerade nicht, also ich weiß, wo wir hin müssen, aber ich weiß überhaupt gar nicht, wie ich da hinkommen soll. Deswegen, ich bin ja selber auch Betroffener, wie man so schön sagt. Deswegen, diesen Perspektivwechsel finde ich auch ultra spannend, auch mal zu überlegen, wie werde ich denn eigentlich geführt und was bräuchte ich vielleicht auch anders.
Ja, und da ist ja dann wieder die Frage, ne, wie macht das der Chef? Ne? Setzt er sich am Wochenende hin und malt er die Meilensteine oder hilft er dir herauszufinden, was sind die ersten zwei, drei Meilensteine, die oder wo ihr euch ja vielleicht auch zu abstimmen solltet inhaltlich ein Stück weit? Ja. Ne? Ja. Kann dann ganz gut funktionieren, kann ich mir vorstellen. Sehr gut. Ja, jetzt ist die Rollenklarheit oder Rollenwahrnehmung für mich auf jeden Fall klarer geworden. Dann der andere Aspekt, der auf die Performance einzahlt, waren die Kompetenzen oder Skills. Mhm. Was kann ich denn da machen oder was würdest du da empfehlen? Was sind Tools oder Empfehlungen?
Ja, auf jeden Fall empfiehlt sich ein optimales Pareto-optimales Kompetenzmodell aufzubauen, also welche Kompetenzen für welche Stelle, für welche Rolle eigentlich erforderlich sind und auch die Mitarbeitenden dort zu assessen, sowohl schon im Recruiting, als auch aber wenn die schon im Unternehmen sind und auch zu gucken, was Entwicklungsfelder sein könnten, müssten und welche Kompetenzen weiterentwickelt werden sollen, ob das Soft Skills sind, ob das Hard Skills sind, genau. Und dann ist es meine Aufgabe als Führungskraft, dann situativ zu entscheiden, wen ich in welcher Rolle wie weiterentwickle und wie diese Person sich auch selber weiterentwickelt. Weil ich glaube, das kann ja auch nicht Aufgabe der Führungskraft sein, das alleine festzulegen, sondern das muss ja auch ein Mensch selber überlegen. Ja. So will ich das überhaupt? So habe ich jetzt überhaupt Lust, irgendwie in Verhandlungstechniken besser zu werden, um in dieser Rolle als Einkäuferin vielleicht noch erfolgreicher zu sein oder nachhaltig Mehrwert zu generieren? Und wenn ich das nicht möchte, dann kann ich ja auch immer noch entscheiden, ob ich dann mich auf andere Kompetenzen fokussieren möchte in dieser Rolle oder ob ich vielleicht die Rolle oder auch das Unternehmen wechseln muss.
Also gutes Skillmanagement, einen guten Überblick darüber, welche Kompetenzen oder Skills sollte man auf einer bestimmten Position haben und wo stehen die Leute und gemeinsam schauen, wo müsste man sie weiterentwickeln.
Ja. Ja, und das finde ich in Deutschland auch ganz interessant. Ich meine, wir sind eine Führungskräfteakademie. Natürlich stehe ich hinter dem Thema Führungskräfteentwicklung und Training. Aber ich habe immer dieses Bild im Kopf und irgendwann schreibe ich da nochmal ein Buch drüber mit diesem oder einem ähnlichen Titel, muss ich mir noch überlegen. In Deutschland darf niemand eine Heizung oder ein Auto reparieren, ohne ein IHK-Zertifikat oder Meisterbrief oder so zu haben. Aber jeder darf einfach so an Menschen rumdoktoren. Also ich kann Menschen von morgens bis abends anschreien und erniedrigen und mich selber dabei kaputt machen und andere dabei kaputt machen. Da darf ich Operationen am offenen Herzen durchführen, ohne dass das jemand kontrolliert oder dass es irgendwelche formalen Anforderungen gibt. Aber eine Heizung darf ich nicht einfach so warten oder ablesen. Und das finde ich so paradox, dass das so wenig Stellenwert hat. Und ich glaube, man muss nicht unbedingt immer teure Führungskräfte-Trainings kaufen oder irgendwelche 50.000 Euro Executive-Coachings machen. So manchmal hilft ja auch einfach schon die Selbstreflexion oder mal ein Peer-Group-Austausch mit anderen Leuten oder auch ein so Learning on the Job, so mit anderen Führungskräften gemeinsam. Es gibt ja auch kostenlose Austauschformate. Ich weiß das von euch, von Bayer zum Beispiel auch, dass ihr diese so Peer-Learning-Formate aufgesetzt habt für Mitarbeiter und für Führungskräfte. So, ich kann das jetzt aus der Ferne nicht sagen, aber ich weiß nicht, kostet das Geld oder ist das Das kostet doch wahrscheinlich einfach nur Zeit und Engagement der Menschen bei euch, oder?
Also Peer-Learning ist erstmal nichts, was wir weiter verrechnen würden oder sowas. Ne? Das machen ja Leute meistens intrinsisch. Wir machen natürlich auch formelles Training, gerade im Bereich Leadership und Ähnlichem. Ne? Also da gibt es ja immer eine gesunde Mischung. Was ich dabei schwierig finde, ist halt, ne, ob jemand eine Heizung reparieren kann oder nicht. Das kann ich halt formeller prüfen, glaube ich, als ob jemand eine gute Führungskraft ist oder nicht. Also ne, natürlich gibt es so Assessments oder Ähnliches, ne, die werden ja auch teilweise bei Personalauswahl eingesetzt, aber das ist halt, bildet ja nie die komplette Realität ab. Ne?
Das stimmt. Führung ist ja auch ein sehr komplexer Prozess, nicht ein komplizierter Prozess, sondern ist ja sehr, sehr wirklich komplex und VUCA. Aber trotzdem, ich glaube, wenn wir nun ein Stück in die Richtung kommen, das Unternehmen, das ist ja auch gar nicht, was die Bundesregierung oder so festlegen sollte oder die Ländervertretung, sondern das kann ich auch als Unternehmen festlegen. Wenn jemand bei uns Führungskraft wird, dann stelle ich die und die Hilfestellung an die Hand. Oder es gibt auch Unternehmen, mit denen arbeiten wir auch zusammen, die sagen so, ey, bei uns wird niemand Führungskraft, der nicht durch ein TAM-Training gelaufen ist, weil wir wollen das als Standard etablieren, dass das das einheitliche Verständnis von Führung ist, wie das dann jeder und jede in ihrer eigenen Rolle ausagiert. Das ist auch nochmal sehr individuell, weil Führung ist ja auch situativ und komplex, wie wir gerade gehört haben. Aber nichtsdestotrotz kann ich ja auch versuchen, wenigstens einen Standard zu etablieren. Ja,
genau. Also das ist, glaube ich, auch notwendig, ne? Und dass man es ist die Frage, ob jeder so ein Training braucht. Ne? Jemand, der gute Führungskraft ist, schon 20 Jahre Führungserfahrung hat und neu im Unternehmen anfängt, ne? Der muss vielleicht nicht unbedingt durch das Einsteigertraining durch, aber ich glaube schon, dass es sinnvoll und notwendig ist, dass man so Basis, Handwerkzeug, weiß ich nicht, wie führe ich ein Mitarbeitergespräch, Feedbackregeln und Ähnliches, ne? Das auch mal in einem sicheren Umfeld erproben kann. Ne? Da hat ja auch ein Live-Training einfach einen Mehrwert, ne, durch Rollenspiele und Ähnliches, dass man Sachen ausprobieren kann, ohne direkt am offenen Herzen zu operieren.
Ja, auf jeden Fall. Und dafür empfehlen sich ja, und deswegen sage ich das auch, das muss nicht immer was kosten, die Führungskräfte weiterzuentwickeln. Manchmal reicht auch die halbe Stunde Austauschformat und so dieses Gespräch, ey Matthias, ich habe gerade folgenden Case, Mitarbeiterin so und so, ich verhalte mich gerade so, mir geht's damit so, was würdest du mir empfehlen? Hast du sowas schon mal? So, das kostet kein Geld, das kostet einfach nur ein Stück Zeit, aber was das an Mehrwert hat und an nicht vorhandenen Fehlern, die daraus resultieren, das ist ja unendlich wichtig, ne?
Ich erinnere mich auch, in ganz vielen Führungstrainings haben wir auch so Peer-Counseling-Methodiken gelernt, einfach damit man sich gegenseitig unterstützt, genau bei solchen Herausforderungen und Lösungen anbietet. Ne? Oder auch klassisches Mentoring sind ja so Formate, die da gut funktionieren. Ne? Habe ich einen Senior-Leader, ne, der mich dabei unterstützen kann, bessere Entscheidungen zu treffen und besser mit Führung umzugehen zum Beispiel.
Ja,
genau, der dritte Faktor, der auf die Performance einzahlte, war ja so die Motivation, das Engagement, was ich mitbringe. Gibt es da noch irgendwas, wie ich meine Mitarbeiter motivieren kann?
Ja, das ist eine große philosophische Frage, ob das eigentlich meine Aufgabe ist, Menschen zu motivieren oder ob das nicht die eigene.
Deswegen habe ich sie so gefragt.
Genau. Okay, ich habe dein Grinsen auch schon gerade gesehen. Ja, ja. So, ich glaube zum Beispiel, dass das die Aufgabe von jedem und jeder Einzelnen ist, sich selbst zu motivieren, einen Job zu finden und einen Job zu haben, auf den ich Lust habe und in dem ich mich weiterentwickeln möchte. Und meine Aufgabe als Führungskraft ist, das zu begleiten und das zu facilitaten, dass Engagement freie Bahn hat. Meine Kernaufgaben sollten viel mehr sein, das, was wir gerade gesagt haben, für Kompetenzen und für Rollenwahrnehmung zu sorgen, und für Engagement darf jede Person selbst sorgen. Meine Aufgabe als Führungskraft ist natürlich trotzdem, das zu checken. Weil wenn ich fehlendes Engagement sehe, dann muss ich mich auch da wiederum fragen, woran liegt das? Und jetzt kommen wir wieder aufs Zirkulationsmodell. Menschen, die zufrieden sind, sind nachweislich engagierter. So, die hängen sich rein, die helfen anderen Kolleginnen weiter, die übernehmen Projekte. So, wenn ich aber unzufrieden bin, dann passiert das mit einer viel geringeren Wahrscheinlichkeit. Deswegen, das, was ich vielleicht als Führungskraft machen kann, ist für gerechte Belohnungssysteme zu sorgen. Das heißt, wenn ich Menschen habe, die Leistungen bringen, folgt ja auf diese Leistung eine Belohnung. So, egal ob die extrinsisch oder intrinsisch ist oder monetär oder nicht monetär, die entsteht ja erstmal daraus. Und diese Belohnung, die verursacht dann eine gewisse Zufriedenheit. Und aus der Zufriedenheit entsteht wiederum Engagement. Und da schließt sich auch das Zirkulationsmodell. Und dann haben wir da auch einen Haken hinter. Meine Aufgabe als Führungskraft ist es halt immer zu checken, so, ob das Engagement gerade auf dem richtigen Level ist oder was die Person vielleicht noch selber tun kann. Und dafür empfehlen sich ja dann auch wieder, du hast es schon angesprochen, auch manchmal coachende Fragen. Ich muss als Führungskraft ja nicht sagen, so streng dich mal mehr an, Matthias, mach mal mehr Podcast-Folgen. So, ich könnte dich auch fragen, ey Matthias, wie geht's dir denn gerade? So, wie fühlst du dich denn gerade ausgelastet? Was würde dich denn oder was hält dich gerade davon ab, noch mehr Podcast-Folgen aufzuzeichnen? Und auf einmal komme ich durch eine fragende, coachende Haltung ja viel mehr daran, was dich vielleicht abhält oder was du auf der anderen Seite brauchst, um dich mehr zu engagieren.
Ich fand gerade beim Thema Belohnung, fand ich halt das Wort gerecht gut und sehr wichtig. Ne? Also muss sich halt gerecht anfühlen. Und wenn ich ein klares Ziel habe und die dafür notwendigen Skills mitbringe, dann, also ein motivierendes Ziel und ich habe die Fähigkeit, es zu erreichen, dann ist das ja häufig schon eine gute Basis für eine Motivation. Und wenn ich mich dann noch gerecht behandelt fühle, dann ist wahrscheinlich, ja, genau, im Zirkulationsmodell die Haken gesetzt.
Ja, auf jeden Fall. Obwohl, das auch wieder, da könnten wir ins nächste Rabbit Hole der Philosophie abtauchen. Was ist Gerechtigkeit, ne?
Ja.
Es gibt ja verschiedene Formen der Gerechtigkeit. Und aber auch da empfiehlt sich einfach ein offenes Gespräch. So mal als Führungskraft die Mitarbeitenden zu fragen, fühlst du dich gerade gerecht behandelt? So, fühlst du dich gerecht entlohnt? Fühlst du dich so gerecht, so in deiner Freiheit, sage ich mal, also eingeschränkt oder nicht eingeschränkt? Ja. Also hast du genug Freiraum? Weil Gerechtigkeit ist ein sehr komplexes Konstrukt und das lässt sich alleine schon unterteilen, zum Beispiel in distributive Gerechtigkeit oder prozeduale Gerechtigkeit. Also distributive Gerechtigkeit wäre, ich habe hier 100 Euro, ich gebe Matthias 50 und Patrick 50. Oder ich habe hier 100 Euro, so Matthias hat hier die ganze Arbeit und das Podcast-Setting und so bereitgestellt, deswegen kriegt Matthias auf Basis seines Inputs 80% und Patrick kriegt 20%. Jetzt könnte man für beides argumentieren, ich muss es halt nur nachvollziehbar machen. Ja. Und ich glaube, das ist ganz wichtig und ein Schlüssel bei Führungskräften, dass Entscheidungen nachvollziehbar und verständlich ans Team kommuniziert werden. Weil in der Praxis ist es ja nicht so, dass jede Führungskraft im Bayer-Konzern und auch nicht in der TAM-Akademie alle Entscheidungen in der eigenen Hand hat. Manchmal muss ich ja auch Entscheidungen des Unternehmens ans Team kommunizieren und muss aber auch gleichzeitig empathisch und unternehmerisch argumentieren, warum diese Entscheidungen getroffen wurden und wie wir jetzt damit umgehen.
Also da ist die Kommunikation wieder so wichtig, ne? Und dass halt auch ehrlich kommuniziert wird an der Stelle und man das Gefühl hat, dass es wahrgenommen wird. Und ja, du hast recht, ne? Gerechtigkeit hört sich jetzt einfach an, ist es natürlich gar nicht. Es gibt halt ein Gerechtigkeitsempfinden, das ist aber bei jedem anders, aber genau die Gerechtigkeit selber kann man wahrscheinlich nicht definieren.
Ja, da muss ich immer an so ein ganz altes Tool aus meiner Uni denken, aus meinem, ich glaube, Wirtschaftspsychologie-Studium. Das ist die Anreiz-Beitragstheorie. Das ist einfach nur die Anreiz oder die Beiträge, die ein Mitarbeiter innen leistet, sind so hoch, wie die Anreize gestaltet sind. Und das sieht erstmal so ganz trivial aus, weil ich denke, ja, wenn ich X bekomme, dann leiste ich auch X, ne? Nur jetzt ist ja die Frage, wie empfinde ich denn die Anreize des Unternehmens? Weil wir in der TAM-Akademie haben zum Beispiel, keine Ahnung, wir haben eine Workation-Location in Spanien, wo jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin permanent hin kann, um von dort zu arbeiten. Ich empfinde das als einen super wertvollen Benefit und ich plane jetzt schon so mein nächstes Jahr, wann ich wo wie da sein werde. Und ich empfinde das als ultra starken Anreiz, aber kann auch sein, dass jemand, der vielleicht an Berlin gebunden ist oder eine Flugangst hat, das als nichtigen Anreiz empfindet und dementsprechend denkt, hey, was wollen die von mir? So, ich streng mich doch jetzt hier nicht mehr an, nur weil es in Spanien irgendwo ein Haus gibt.
Ja, es gibt da ja auch so paradoxe Situationen, ne, dass Personen dann versuchen, vielleicht etwas zu optimieren, weiß ich nicht. Früher gab es ja so Akkordlohn, ne, da, vielleicht gibt es den ja teilweise noch, aber wo man dann für Stückzahlen bezahlt worden ist, oder es gibt so ein Beispiel, wo Personen für gefangene Ratten bezahlt worden sind, ne, damit man die Rattenplage los wird. Und was haben die Leute gemacht? Die haben halt Ratten gezüchtet. Und als man das dann eingestellt hat, haben sie alle freigelassen. Ne? Also das ist, genau, das ist schwierig. Da hatte man nachher mehr als vorher.
Und, ja. Ja, ich liebe solche Geschichten auch sehr. Also ich finde es einfach sehr interessant. Und deswegen habe ich auch Wirtschaftspsychologie studiert, weil ich schon immer wissen wollte, wie tickt der Mensch, wie tickt Arbeit und wie funktioniert das überhaupt zusammen? Ich finde das nicht so ganz einfach irgendwie.
Wenn du es rausgefunden hast, sagst du Bescheid.
Ja, dann schreibe ich das Buch, was ich eben angeteasert habe. Genau.
Ich fand auch zum Thema so extrinsische Motivation, ne? Wir hatten ja eben Motivation, da hatte ich ja so ein bisschen lächelnd gefragt, ne? Wie kann ich denn Mitarbeiter motivieren? Wer war es? Sprenger, glaube ich. Mythos Motivation ist schon was älter, das Buch. Ich glaube, darin war das Beispiel, da sind die Nachbarskinder immer vorbeigekommen und haben ihn gehänselt. Der gesagt, ich finde das eigentlich ganz cool. Ihr kriegt, wenn ihr mich morgen wieder hänselt, einen Euro. Ja, haben die einen Euro bekommen am nächsten Tag? Hat er gesagt, morgen kriegt er wieder einen Euro. Ja, sind die wiedergekommen, haben ihn wieder gehänselt. Ne? Und dann hat er gesagt, wenn er morgen wiederkommt, kriegt er 50 Cent. Ich so, wie, für 50 Cent? Nee, dafür kommen wir nicht wieder. Ja. War es umsonst? Intrinsisch motiviert und durch die extrinsische Motivation sind sie halt dann nachher nicht mehr wiedergekommen. Also ich weiß nicht, ob es echt ist, aber es könnte real sein, ja.
Ja, und da gibt es ja auch das Phänomen, das heißt der Crowding-Out-Effekt. Das ist ja die Verdrängung von intrinsischer Motivation durch externe Motivation. Mhm. Und das Phänomen, das funktioniert ja auf jeden Fall. Ob diese Geschichte jetzt so passiert ist, weiß ich nicht. Wenn ja, dann freue ich mich für den Mann, dass er so eine schlaue Idee hatte. Ja. Aber ich glaube, das beobachten wir auch ganz oft in der Arbeitswelt. Ne? Und wenn ich, keine Ahnung, Leute auf Stückzahl im Vertrieb so bezahle, auf Provision, dann muss ich auch damit rechnen, dass die versuchen, darauf zu optimieren, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, und dass dann vielleicht nicht so viel Wert auf Datenqualität gelegt wird oder auf Prozesssicherheit, das muss ich dann irgendwie auch akzeptieren, da muss ich auch nur die richtigen Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass das sich für alle wiederum gerecht und nachvollziehbar anfühlt, ne?
Du hattest ja am Anfang dieses Kontinuum dargestellt, ne, mit transaktional, sehr ursprüngliche Führung bis hin zu postmodernen, sehr selbstorganisierten, selbstführenden Teams. Wenn wir jetzt noch ein Stück weitergehen, so Richtung ja Selbstführung von Teams, was sind denn da deine Gedanken dazu? Wie kann sowas gut funktionieren? Oder was sind da die vielleicht auch die Herausforderungen?
Ja, also auch da der Reifegrad, glaube ich, ganz wichtig, das Modell, was wir eben schon angesprochen hatten, mit viel Reife kann auch viel Freiheit einhergehen, wenn ich ein hochreifes Team habe, die Ziele selber definieren können, die Probleme selber bewältigen können, dann kann ich, glaube ich, Führung immer mehr abgeben. Und auch von meinem Professor aus meinem damaligen Studium, mittlerweile ist er ein Kollege und ein Trainer von uns in der TAM-Akademie, Professor Dr. Nils Schulenburg, der hat mir schon in meinem Bachelorstudium mitgegeben, das paradoxe Ziel von Führung ist, sich selbst obsolet zu machen. Das bedeutet, wenn ich eigentlich nicht mehr führen muss, dann habe ich Führung erreicht. Und deswegen ist Führung auch so ein paradoxes Konstrukt, weil ich möchte ja Menschen, die selber Entscheidungen treffen. So, ich habe ja vorhin gesagt, so, ich führe nach dem Subsidiaritätsprinzip. Wenn ich nur nach diesem Prinzip, wenn ich das ad absurdum treibe, dann bin ich ja an dem Punkt, dass ich nicht mehr gebraucht werde. Und das ist ja auch komisch. Trotzdem ist es mein Ziel als Führungskraft. Und ich glaube, ich würde das auch als Kontinuum betrachten, und ich würde das gar nicht so als ausschließliches Ziel postulieren, aber ich würde versuchen, so viel es geht, in dieser Logik zu denken, dass ein Team, egal ob es eine kleine Unit oder eine große Unit ist, möglichst gute, reife, unternehmerische Entscheidungen trifft und für Zufriedenheit und Leistung eigenverantwortlich sorgen kann. Ja. Und gleichzeitig glaube ich aber auch, in einem vermeintlich selbstorganisierten Team gibt es ja auch immer eine informelle Struktur und eine informelle Hierarchie. Wenn ich jetzt zum Beispiel aus dem Organigramm einfach nur sehen würde, ich nehme die Führungskraft weg und lasse die Leute mal, keine Ahnung, ein halbes Jahr lang alleine arbeiten, ich glaube, bin der festen Überzeugung, da wird sich eine neue informelle Hierarchie entwickeln. Und das sieht man ja teilweise auch in Meetings an so kleinen Mikrogesten, wenn eine Frage gestellt wird, wer wird als erstes angeguckt? So, wer spricht als erstes? So, wenn niemand mehr weiter weiß, wer springt als erstes ins Vakuum rein? Das sind ja alles Indikatoren für eine Schattenorganisation oder für eine informelle Hierarchie, und ich glaube, die gibt's immer. Aber ich glaube, da kennst du dich vielleicht sogar besser aus. Hast du damit Erfahrungen gemacht, so mit solchen Strukturen? Weil ich habe noch nie in einem Team ohne Führung gearbeitet.
Ich selber auch nicht. Ich habe was Interessantes dazu auch gelesen, beziehungsweise auch selber an ein, zwei Stellen in der Praxis gesehen, ne, dass häufig, wenn Führung runtergefahren wird, spricht man auch häufig über agile, selbstorganisierte Teams und so weiter. Und da wird halt ja dann viel Führung auch durch einen Scrum Master, Agile Coach oder Ähnliches dann in die Organisation gebracht, ne, oder durch Tools ersetzt. Wie wollen wir eigentlich Entscheidungen treffen? Ne? Basisdemokratisch ist vermutlich nicht das schnellste und die beste Idee. Dann braucht man halt irgendwelche Methodiken wie Safe-to-Try-Methodiken, ne, wo man Einwände sich anhört und dann bewertet, ne, oder eine gute, informierte Entscheidung trifft. Ne? Also ich glaube, da gibt es schon viele Modelle dazu, aber ganz ohne Führung, glaube ich, wird es schwierig. Es bilden sich halt dann diese informellen Führungssituationen raus, oder jemand hat eine bestimmte Rolle, die Teile der Führungselemente übernimmt.
Ja.
So wäre meine Theorie dazu.
würde ich auf jeden Fall mitgehen. Und jetzt ist ja noch die Frage, wie definiere ich denn Führung? Ne? Weil Führung ist ja nicht unbedingt nur das zu sagen, was ist richtig und was falsch ist, sondern moderne Führung heißt ja auch, dass ich auch die Rolle des Coaches einnehmen kann oder die Rolle des Facilitators. Und der Coach stellt ja zum Beispiel die Frage, was würdest du selber machen? Und der Facilitator stellt ja die Frage, so was kann ich dir abnehmen, damit du besser arbeiten kannst? Und das sind ja im Prinzip die gleichen Fragen, die du, oder ähnliche Fragen, wie du gerade als Agile Coach oder Scrum Master vorgegeben hast. Und deswegen glaube ich, ist dass Führung immer stattfindet. Ich bin der Überzeugung, es findet Führung immer statt. Und selbst wenn ich zwei Leute so auf der gleichen Ebene alleine loslaufen lasse, da wird sich auch eine informelle Struktur bilden. Und die werden sich auch gegenseitig und miteinander führen. Und ich glaube, das ist auch ein tief in uns verankerter Prozess, dass wir auch dieses Sounding mit anderen Menschen brauchen, das Führen und geführt werden. Ich glaube, das ist was ganz Natürliches. Und wir orientieren uns daran, weil uns das ja auch Halt und Sicherheit gibt.
Das braucht ja im Unternehmen auch eine gewisse Orientierung, einen Rahmen, in dem man operiert. Ne? Also ne, mein Herz brennt für das Thema Lernen, Training. Ne? Und wenn ich jetzt eine tolle Idee hätte, kann ich ja schlecht als Mitarbeiter von Bayer sagen, wir bieten jetzt externen Training an zu, weiß ich nicht, Leadership, ne? weil wir das so cool finden. Das würde nicht so ganz zu der Mission vom Unternehmen passen. Ne? Das ist keine gute Idee. Also ich habe zwar schon große Freiheiten wahrscheinlich im Unternehmen, aber die Freiheit würde wieder zu meiner Rollenbeschreibung nicht passen und zu meiner Wahrnehmung von dem, was die Organisation braucht oder was richtig ist.
Ja, ich hatte mir auch in Vorbereitung auf unser Gespräch mal die Videos angeschaut von Bayer zum Thema Dynamic Shared Ownership. Finde ich ein sehr spannendes Konzept zum Beispiel. Ja. Was würdest du denn sagen, was da für euch so der schönste oder der beste, der wertvollste Outcome ist, seitdem ihr das da eingeführt habt?
Wir sind ja noch dabei, es einzuführen, aber ich glaube, es sind viele Elemente drin, die du gesagt hast. Ne? Also die Problemlösung, die Entscheidung möglichst weit unten in die Organisation zu bringen, ist halt schon was mich ziemlich motivieren würde. Ne? An die so weit unter wie möglich, sagt man ja auch. Ne? Es muss ja nicht immer der Mitarbeiter sein, je nach Thema. Aber ich glaube, da sind viele, viele sehr gute Aspekte drin. Ich habe halt auch viel von der Literatur dazu gelesen. Wie gesagt, das selber erleben, das wird noch kommen. Aber ich bin schon überzeugt davon, dass da viele, viele sehr, sehr gute Gedankengänge drin sind.
Ja, cool. Ich fand es auf jeden Fall ein mega spannendes Konzept und ich fand auch gerade so den wissenschaftlichen Anteil dazu sehr, sehr interessant. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das eine globale Entwicklung auslöst, wenn jetzt so große Unternehmen auch wie Bayer so in solchen Themen voranschreiten. Ich glaube, daran orientieren sich ja wiederum auch kleinere Organisationen und damit ja auch irgendwie Gesellschaften. Und ich kann mir vorstellen, dass wir in 20, 30, 50 Jahren gar nicht mehr darüber sprechen, sondern dass es ganz normal ist, dass Menschen mitentscheiden dürfen, wollen und sollen, so viel es irgendwie geht. Ne?
Ja, und auch da hat sich ja die Kultur in großen Unternehmen in den letzten Jahren schon stark gewandelt, ne? Und das sehr transaktionale Führung hast du es genannt, ne? Sehr transaktionale Führen, das kenne ich selber zumindest in den letzten zig Jahren nicht mehr. Ne? Also das hat sich ja schon sehr, sehr viel weiterentwickelt. Das mag Bereiche geben, wo das noch anders ist, aber das ist ja einfach noch ein Trend, der weitergeführt wird. Aber trotzdem gibt es noch viele Sachen, die in der Führung und in Unternehmen, glaube ich, die stattfinden, die einfach nur deswegen so sind, weil sie überall so gemacht werden. Ja, und nicht unbedingt, weil sie besser sind. Und auf der anderen Seite gibt es halt auch so Ansätze wie Holocracy, wo man halt auch hört und liest, ne, dass da viel Selbstorganisation durch formale Dokumentation wieder stattfindet. Was machen wir eigentlich? Wer hat welche Rolle ganz konkret? Ne? Und das ist vermutlich auch nicht skalierbar auf Großunternehmen.
Ja, und vielleicht noch auf deine Frage zurückzukommen, so wie stelle ich mir das vor, oder kann Führung auch führungslos sein? Ich glaube, sobald du keine Führungskräfte mehr hast, da brauchst du automatisch wiederum mehr Prozesse, mehr Anweisungen, mehr so Richtlinien, wie Menschen sich zu verhalten haben, um dann auch sicher zu gehen, dass es wirklich so passiert. Und ich weiß nicht, ob das für alle schön ist. Ich glaube, dann ist doch der persönliche Kontakt und der soziale Prozess zwischen Menschen vielleicht doch der schönere, als dass ich dann jetzt in meinen 180 Verfahrensanweisungen nachlesen soll, wie ich mich jetzt in dem Case zu verhalten habe oder was jetzt hier meine Befugnisse sind.
Das wäre ja wieder Bürokratie, ist ja auch was wir auch nicht wollen. Und die Idee ist, glaube ich, schon eher mit guten Visionen, guten Missionen zu führen, ne, und für jedes Team klar zu haben, was ist erreichen soll und wie das im Gesamtzusammenhang aussieht. Ne? Und ja, dafür brauchst du natürlich dann auch wieder Menschen, die sich das überlegen und das gemeinsam gestalten. Aber das ist ja hochspannendes Thema auf jeden Fall.
Ja. Kannst du dir zum Beispiel vorstellen, dass wir in ferner oder naher Zukunft von einer AI geführt werden? Also dass du zum Beispiel, wenn du ein Problem hast oder so ein Führungsgespräch ist, dass du mit einer AI im virtuellen Raum sprichst?
Ich will jetzt nicht ausschließen, ne, was da noch so kommen wird. Ich kann mir vorstellen, dass AI ein guter Co-Pilot wird, ne, und beim Fliegen unterstützen kann, aber vielleicht bei den meisten Sachen nicht alleine im Driver-Seat sitzen sollte. Ne? Und das würde ich halt bei Führungen ähnlich sehen. Ne? Zu überlegen, jetzt habe ich eine bestimmte Herausforderung, also vorausgesetzt, ich habe ein sicheres System, wo die Informationen nicht nach draußen gelangen. Ne? Ich habe eine bestimmte Herausforderung, wie könnte ich das angehen, als Sparring-Partner, als Coach oder als Unterstützer so ein Tool zu haben, aber komplett nur von einer KI geführt werden, kann ich mir noch nicht vorstellen. Ja, wer weiß, wie die Situation in 20 Jahren aussieht, aber kann ich mir bei der aktuellen Technik nicht vorstellen.
Ja. Ja, ich finde es auch einfach nur interessant, darüber nachzudenken. Ich maß mir auch nicht an zu sagen, so, ob das geht oder ob das nicht geht, weil in einem Jahr sitzen wir hier und wundern uns dann doch alle. Das ist doch schnell,
genau,
als erwartet. Aber das mit dem, das vielleicht auch ein Tipp für Führungskräfte, den Leadership Prompt, den hat mir mein Kollege Max auch, schöne Grüße und Danke an der Stelle, Tatsache auch geschrieben, als ChatGPT rauskam. Das ist wie ein Leadership Coach und Sparringspartner für mich selber in meiner Rolle, so auch sehr auf unser Unternehmen, auf unsere Unternehmenswerte angepasst, auf mich in meiner Rolle angepasst. Und wenn ich ein Problem habe, dann gehe ich zu meinem GPT-Coach. Ey, ich bin wirklich, und ich habe wirklich einen hohen Anspruch, weil ich bin durchaus ein kritisch denkender Mensch und ich bin jetzt nicht so leicht zu begeistern, muss ich auch ehrlicherweise sagen. Und ich habe auch schon einige Coaching- und Therapiegespräche und so als Teilnehmer durchlaufen. Ich war wirklich überrascht davon, wie gut und empathisch die AI mit mir gesprochen und kommuniziert hat. Wirklich, also ich habe so krasse Selbsterkenntnisse gehabt durch diesen Coach, die wir uns da gepromptet haben. Also ich bin da immer noch fast sprachlos zu und ich kann mir es fast gar nicht mehr vorstellen, ohne diese Ergänzung zu führen, weil das auch einfach ein super, wie du gesagt hast, ein Co-Pilot, Sparringspartner für mich ist. So manche Gedanken, das kennt man ja auch, so da macht man sich irgendwie Tage und Nächte lang Gedanken, ja, wie gehe ich jetzt damit um? Mache ich jetzt so oder so? Oder was denkt die Person, was braucht die Person gerade? Und alleine das mal mit jemandem zu sounden, der auch so, sage ich mal, nicht mit betroffen ist, das hilft mir extrem.
Und wenn man so einen Coach dann eher mit systemischen Fragen oder dazu anleitet, ne, lieber Fragen zu stellen, als Antworten zu geben, ne? Ja. Und da können halt mächtige Fragen rauskommen. Man muss sich halt dann drauf einlassen, ne? Und halt auch die Zeit nehmen, dazu zu überlegen. Aber ich glaube, das ist in solchen Fällen ist das schon sehr, sehr viel wert, ja.
Ja, auf jeden Fall.
Also gerade, ne, also ich glaube nicht, dass es komplett ein professionelles Coaching ersetzen kann, aber man kann ja auch nicht für jeden Fall immer einen Coach aktivieren.
Das ist ja auch manchmal ad hoc, ne? Also manchmal brauche ich innerhalb von 10 Minuten eine Antwort oder eine Idee zumindest mal, so in welche Richtung ich laufen könnte und eine Entscheidung treffen könnte. Und wie in allem, ich glaube, das ist eine super Ergänzung und wird sich niemals 100% substituieren, aber wird es auf jeden Fall ergänzen.
Gut, ich schaue ein bisschen auf die Zeit. Vielleicht noch eine Frage zum Abschluss. Ich glaube, es waren schon viele Tipps drin, aber wenn eine Führungskraft eine bessere Führungskraft werden möchte, wenn du ihr nur einen Tipp geben könntest, welcher wäre das?
Das sind anderthalb Tipps vielleicht. Sorry, ist immer schwer, sich auf einen Tipp zu reduzieren. Ich habe gerade an einen realen Case gedacht, der möglichst einfach anzuwenden ist. Der halbe Tipp ist, hör zu, um zu verstehen. Also was möchte dir dein Gegenüber gerade wirklich sagen? Mhm. Und dann die eine Frage als direkt zu stellen, und zwar, in welcher Rolle brauchst du mich denn gerade? Mhm. Weil ich werde am Tag mit so vielen Problemen, Fragen, Herausforderungen konfrontiert. Und diese eine Frage, die hilft mir extrem, dann auch das Richtige zu antworten. Weil manchmal kommt jemand auf mich zu und sagt so, ey, ich habe hier das folgende Problem, so Kunde A will so und Kunde B will so und der will aber 12% Rabatt, aber will nicht sofort bezahlen. Und wenn ich dann immer die Antwort geben würde, dann wäre ich ja wieder in einem ganz Oldschool-Führungsmodell. Mhm. Und ich höre erstmal zu, um zu verstehen, was hat sich jemand schon für Gedanken gemacht und dann die Frage zu stellen, in welcher Rolle brauchst du mich? Dann brauchst du mich gerade als Coach, brauchst du mich als Entscheider, brauchst du mich als Unternehmer? Das hilft mir extrem, dann das Richtige zu sagen und auch meine Energie und meine Worte richtig zu bündeln. Das wären vielleicht die anderthalb Tipps. Ich hoffe, das geht als ein Tipp so insgesamt durch.
Für mich ein Tipp, ja, das ist sehr gut. Ich hatte eine Kollegin, die auch gesagt hatte, ihre Chefin, weiß ich gar nicht, damals hatte sie immer gefragt, willst du eine Antwort von mir oder soll ich dir helfen, auf die Lösung zu kommen? Also das ist nicht genau dasselbe, aber geht so in diese Richtung. Ja, also ja. Was brauchst du gerade von mir? Manchmal will man ja vielleicht einfach nur Katharsis, ne, sich ausschütten und meckern und will gar keine Lösung. Man will vielleicht nur jemanden ein offenes Ohr. Genau, und da klar haben, was braucht der Gegenüber, ist schon sehr, sehr, sehr viel wert, glaube ich. Ja,
aber die Frage gibt es bei uns auch, die heißt bei uns aber, ist das ein Rotwein- oder ein Blaumann-Gespräch? Weil ein Blaumann und ein Rotwein, das sind dann ganz klare Assoziationen, die damit einhergehen. Und wenn ich einen Blaumann anziehe, dann weiß ich halt sofort, das ist ein Problem, ich muss ein Problem lösen. Wenn ich einen Rotwein in der Hand habe, da löse ich keine Probleme, da philosophiere ich und höre zu und stelle Fragen. Und das ist bei uns eigentlich so die Metapher dazu.
Ja, Rotwein oder Blaumann, auch schön. Okay, dann sind wir jetzt am Ende der Folge und da frage ich immer noch ganz gerne, es geht ja hier ums Lernen, was die Gäste selber gerade so lernen, was sind so Lernthemen für dich?
Ja, ich lerne gerade zwei Sachen. Eine fachliche Sache ist, dass ich gerade lerne, mich besser abzugrenzen und Sachen nicht persönlich an mich ranzulassen, beziehungsweise persönlich einen besseren Umgang damit zu finden, weil ich merke, je besser ich das handeln kann, desto mehr kann ich wirksam sein und auch glücklich sein selber in meinem Job. Das lerne ich gerade auch in Coaching-Prozessen tatsächlich. Und was Fachfremdes ist, ich lerne gerade ein besserer Golfer zu werden, weil ich nämlich mit meiner Partnerin vor 3 Jahren das Golfspielen angefangen habe und mich das unglaublich viel übers Leben auch gelehrt hat, womit ich nicht gerechnet hätte. Und ich habe da ultra Spaß drin, da drin besser zu werden, weil das so ein herrlich ineffizientes, hedonistisches Hobby ist. Ja. Das widerstrebt mir eigentlich total, aber dadurch lerne ich auch wiederum ganz viele andere Sachen. Das ist, glaube ich, das wertvollste Hobby, was ich jemals angefangen habe, würde ich sagen.
Ja, ich war immer beeindruckt davon, wie groß diese Golfplätze sind. Und wenn man seine 18 Löcher oder so spielt oder 9 Löcher, ne, dann da ist man ja schon ziemlich lange beschäftigt und kann mir vorstellen, dass das sportlich, also auch bewegungstechnisch gut ist, aber auch für Selbstreflexion und Zeit zu haben, nachzudenken, wo man hoffentlich zwischendurch nicht dauernd aufs Handy guckt. Genau.
Ja, auf jeden Fall. Also ich gehe am Wochenende durchaus mal 20.000, 30.000 Schritte, wenn ich Bälle auf dem Golfplatz suchen gehe. Das hat verschiedenste, wirklich sehr, sehr positive Effekte. Gibt sogar neurowissenschaftliche Studien zu, aber da will ich jetzt gar kein weiteres Rabbit Hole aufmachen. Aber falls jemand mal überlegen sollte, es zu tun, macht's ruhig gerne mal.
Sehr gut. Und dann die letzte Frage ist, hast du noch eine Buchempfehlung, gerne zum Thema oder ein anderes Buch, was du den Hörern ans Herz legen möchtest?
Ja, dann auch da zwei Sachen. Was ich gerade lese, ist das Buch Sokrates in Sneakern. Okay. Ich weiß noch nicht, ob ich das gut finde. Da kann ich mir noch keine Meinung zu machen, um ehrlich zu sein. Ich bin gerade noch dabei. Es geht aber darum, eine sokratische, neugierige, fragende Haltung zu entwickeln. Vielleicht auch sehr passend zu unserem Thema gerade, fällt mir auf. Das finde ich sehr interessant, das lese ich gerade. Und ein Buch, was ich uneingeschränkt weiterempfehlen würde und jedem Menschen ans Herz legen würde, ist von Erich Fromm, Haben oder Sein. Da geht's um die verschiedenen Weltanschauungen, so ob ich etwas besitzen möchte oder ob ich etwas sein möchte. Und das finde ich, glaube ich, das Werk, was mich philosophisch am meisten geprägt hat und was ich der Menschheit mehr wünschen würde, da mehr Bewusstsein für zu entwickeln.
Cool. Ja, 2 Bücher, die noch nicht auf meiner Leseliste stehen. Mir wird nicht langweilig beim Lesen.
Cool. Wenn du die liest, dann gib mir gerne mal ein Feedback, ob sie dir weitergeholfen haben oder was du dabei gedacht hast. Das würde mich mal interessieren.
Okay. Ja, und damit sage ich danke, dass du beim Lernexplorer-Podcast dabei bist und so viele tolle Empfehlungen und Ratschläge mit uns geteilt hast.
Matthias, danke auch dir. Freue mich auf die Folge, wenn die live kommt und auf unser baldiges Wiedersehen.
Damit sage ich bis zum nächsten Mal beim Lernexplorer-Podcast.